Also ihr habt ja schon gehört, um welches Thema es heute gehen soll, um Stolz. Und ich habe, bis auf die Vorbereitung, noch nie eine Predigt über Stolz gehört. Aber ich finde es trotzdem ein wichtiges Thema, weil zum Beispiel im Garten Eden, also es steht im 1. Mose 3, da verführt die Schlange ja Adam und Eva unter dem Vorwand oder und sagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr diese Frucht esst. Und auch im 1. Petrus 5, Vers 5 steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und wenn ich das so höre, finde ich, ist es ein wichtiges Thema. Es ist keins, wo man einfach so drüber weggehen kann oder was man schon 10.000 Mal gehört hat. Am Anfang möchte ich noch sagen, ich habe mich hier an diesem kleinen Büchlein orientiert, das heißt Von Stolz und Rebellion von Christoph Heselbart und habe mir dazu nochmal eine Predigt von Johannes Hartl angehört. Ich würde gern anfangen mit der Frage, was ist denn überhaupt Stolz? Und da wollte ich euch mal fragen, was ihr meint. Wie würdet ihr es definieren?
Genau, ich habe jetzt auch gerade darüber nachgedacht, dass die Stellen mit Hochmut gebracht hast. Mhm. Stolz dasselbe wie Hochmut oder ist Stolz was anderes? Ne? Ich habe auch an den so oft so üblichen Nationalstolz gedacht. Mhm.
Ja, doch. Würde ich beides bejahen. Mhm, ja.
Stolz auf Kinder, wenn die was Besonderes gemacht haben.
Mhm.
Zum Beispiel allein geschlafen.
Ja, genau. Wir werden nochmal sehen, also dass zum Teil der Stolz, der genannt wird, ist, glaube ich, nicht unbedingt ein falscher Stolz, wenn ich stolz bin, dass ich auch was geleistet habe oder dass meine Kinder was alleine geschafft haben oder so. Aber bei dem Stolz, von dem ich jetzt rede, ist es so ein bisschen dieses Denken, die Welt dreht sich allein um mich und es geht nicht darum, dass ich was geschafft habe, sondern ich glaube, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich habe mehr als andere, ich immer im Vergleich eben dieses ich bin besser als andere. Es geht gar nicht so sehr um die Leistung, sondern es geht darum, ich bin besser. Und das beruht auf dieser, oder ich bin besser als andere, schaffe ich, meine ich zu schaffen, durch eigene Anstrengung. Versuche ich eben groß und wichtig und geehrt zu werden. Und das beruht auf dieser falschen Annahme, dass ich mein Leben eben selbst gestalten, selbst meistern kann. Wozu aber in der Bibel steht, im 2. Korinther 3, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist eine krasse Aussage, finde ich, weil da steht eben nicht drin, ja, ohne mich könnt ihr nur ein bisschen was tun oder ohne mich könnt ihr nur einen Teil tun oder so, sondern es steht halt einfach da, ohne mich könnt ihr nichts tun. Genau. Man könnte also so sagen, auch im Hintergrund von der Geschichte im Garten Eden, dass Stolz so die Hauptsünde des Menschen ist. Weil wir versuchen eben ohne Gott zu leben. Wir versuchen unabhängig von Gott zu sein. Und wir stellen uns und unsere Fähigkeiten auf den Thron. Könnte man auch sagen, okay, das ist sogar Götzendienst. Also was ist Stolz? Haben wir jetzt hoffentlich ein bisschen geklärt. Dann ist die Frage, woran erkenne ich denn, dass ich stolz bin? Weil das finde ich gar nicht so einfach. Und Johannes Hartl sagt in seiner Predigt eben auch, man selber merkt das gar nicht so. Das ist eher, dass man andere anschaut und denkt, boah ey, sind die stolz, die haben die Nase ja da oben. Die glauben, sie sind wirklich die Tollsten. Ganz unabhängig davon würde ich jetzt einfach mal ziemlich viele Punkte untereinander nennen, woran man das erkennen kann, auch bei sich selber. Also guckt mal, ob ihr da euch irgendwie wiederfindet. Also, ich bin stolz, wenn ich merke, okay, ich überschätze mich selbst und kann meinen Mangel, meine Schwäche nicht zeigen oder zugeben. Das heißt auch, andere sind immer schuld, nicht ich. Ich habe keinen Fehler gemacht, sondern die anderen. Ich lebe selbstzentriert und brauche die Aufmerksamkeit und die Anerkennung von anderen. Das erreiche ich eben durch Leistung, durch Wissen, durch Geld, Macht. Aber eben auch, kann auch sein durch Krankheit, Depression und Rückzug. Auch da geht es ja immer um mich. Ich halte an alten Verletzungen fest und kann andere nicht aus Anklage und Forderungen freilassen. Ich vertraue Gott nicht wirklich. Mir fällt es schwer, eben gehorsam zu sein. Und das spielt so ein bisschen mit rein. Ich bin ungeduldig. Ich kann Gottes Zeitpläne nicht akzeptieren, will selber aktiv werden, halte meinen Zeitplan für besser als Gottes Plan. Ich poche auf mein Recht und fordere es ein. Ich bin vielleicht auch so ein Besserwisser, muss das letzte Wort haben. Ich bin ehrgeizig, neidisch und eifersüchtig. Ich lebe auf Menschen bezogen, also habe Menschen vor, bin von Menschen irgendwo abhängig, von deren Reaktion auf mich. Ich werde hartherzig, empfindlich und schadenfreudig, mache mein Herz in guten Zeiten auf, aber bei schwierigen wieder zu. Ich bin unbelehrbar und stur, ich weiß es ja besser und lasse mir nichts sagen. Ich kann Liebe nicht gut annehmen und nicht gut geben. Ich bin undankbar, denke vielleicht, Gott hat was falsch gemacht, hat mich vielleicht sogar falsch gemacht, hat Fehler gemacht in der Situation, in der ich gerade stecke. Aber auch, ich bin undankbar, weil ich glaube, alles Gute, was mir passiert, steht mir ja sowieso zu. Ich bin beleidigt und gehe in Rückzug. Johannes Hartl sagt auch noch dazu, ich rede lieber als ich kann nicht so gut zuhören, ich rede lieber, mache die anderen vielleicht durch mein Reden ein bisschen platt und ich kann Kritik nicht annehmen, sondern schmetter sie richtig ab. So nach dem Motto, okay, wie kannst du es wagen, mich zu kritisieren, du hast doch die und die und die Fehler. Also ich suche die Schuld eben wieder bei anderen. Also ich finde mich da auf jeden Fall wieder, ich hoffe, ihr habt vielleicht oder ich denke, ihr habt auch was gefunden. Und von dem Punkt, was ist Stolz und wo kann man es vielleicht erkennen, möchte ich jetzt zu den Folgen von Stolz kommen. Stolze Menschen ist der erste Punkt, stolze Menschen sind einsam, weil sie können sich nicht mit dem anderen freuen, weil der andere könnte ja mehr haben als ich. Das ist immer ein Wettkampf, entweder du gewinnst oder ich. Und man freut sich eben, das hatte ich vorhin schon gesagt, man freut sich nicht über das eigene, was man erreicht hat, sondern man freut sich darüber, dass meins eben besser und größer ist als deins. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn deins besser ist und größer, dann bin ich traurig. Und das ist was, was ich also in der Schulzeit voll oft erlebt habe, dass eine Freundin, wenn die eine bessere Zensur hatte, dann konnte ich mich nicht so gut mit ihr freuen, weil ich war ja schlechter. Wenn es andersrum war, war das kein Problem. Oder wenn wir zumindest dieselben Noten hatten, das war auch okay. Und so kann man sagen, durch diesen Wettkampf entstehen Kämpfe. Also ist letztendlich die Grundlage jedes Streits, jedes Krieges, jedes Verbrechens. So entstehen Kämpfe innerhalb der Gemeinde, Kämpfe zwischen Pastoren, Kämpfe von Gemeinden gegen ihre Pastoren oder auch Kämpfe zwischen verschiedenen Gemeinden. All das, was wir vorhin in diesen wahnsinnig vielen Punkten gesagt oder was ich da gesagt habe, woran erkenne ich, dass ich stolz bin, macht stolze Menschen nicht gemeinschaftsfähig. Und das finde ich mit dem wichtigsten Punkt. Wir sind, wenn wir stolz sind, nicht gemeinschaftsfähig und wenn wir nicht gemeinschaftsfähig sind, sind wir auch nicht gemeindefähig. Genau. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen von dem, was ich vorher aufgezählt habe, dass das eben nicht zusammenpasst, Stolz und Gemeinde. Genau. Dritter Punkt, Stolz macht unfähig zu glauben, weil ich glaube ja, ich bin der Größte. Und wenn ich der Größte bin, gibt es auch nichts über mir. Und wenn ich eben immer auf andere herabblicke auch, dann fällt es mir ja schwer, nach oben zu blicken. Genau, also schwer, Gott zu sehen überhaupt. Ich will praktisch das Maß aller Dinge sein und dann ist nicht die Wahrheit, die objektive oder die Wahrheit, das Maß aller Dinge, sondern ich. Ich entscheide, was die Wahrheit ist. Und so kommt es eben auch dazu, ich bewerte dann die Welt, ob es mir nutzt in der Verfolgung eigener Ziele. Da gehen wir dann auch rein in die Manipulation von Menschen, damit ich das kriege, was ich will und was ich brauche. Im Ganzen streifen wir dann letztendlich auch Narzissmus. Genau, und wenn ich eben andere manipuliere, kann man sagen, Stolz macht böse und macht kalt. Und Stolz, wenn ich eben versuche, meinen Mangel an Liebe, den wir letztendlich alle erlebt haben, weil zum Beispiel unsere Eltern nie perfekt, also perfekte Eltern gibt es halt einfach nicht oder perfekte Menschen und so erleben wir immer wieder Mangel an Liebe und Anerkennung. Und ich versuche ja durch Stolz im Prinzip, ich versuche mir das selbst zu verdienen. Und das ist, zeigt auch, Stolz ist wahnsinnig anstrengend. Ich muss immer wieder was tun, damit ich eben diese Anerkennung bekomme. Und zum letzten Punkt, ich bin nicht nur unfähig zu glauben, sondern das spielt damit rein, ich kann auch Gottes Gnade nicht annehmen, weil ich habe ja keine Schwächen und Fehler. Und wenn ich doch welche haben sollte, dann zeige ich sie nicht, dann kann ich sie nicht akzeptieren, sondern versuche mich selbst zu ändern. Aber das ist ja nicht das, was Gott möchte. Also das ist, Gott sucht nicht unser Gut und Tüchtig, sondern unsere Sünden und Schwächen, damit er uns verändern kann. Nicht damit wir uns verändern, sondern damit er uns verändern kann. Genau. Das war es, was ich zu Folgen des Stolzes habe. Aber ob jemand halt wirklich stolz ist, ob jemand das zeigt, das erkennt man eben erst, wenn schwierige Umstände oder Menschen in unser Leben treten. Das können zum Beispiel Gemeindekonflikte sein, das können Finanznöte sein, Arbeitslosigkeit, Ablehnung, aber auch Familien- und Ehenöte. Und da ist eben die Frage, helfe ich mir dann selbst? Gehe ich in Anklage und Forderungen? Poche ich auf mein Recht? Oder das Recht, was ich zu haben meine? Oder bin ich korrekturbereit? Bin ich bereit, mein Recht loszulassen sozusagen? Kapituliere ich vor Gott? Vertraue ich ihm allein und lasse ihn allein Herr sein? Und Gott lässt manchmal solche schwierigen Situationen und Menschen in unserem Leben zu, damit wir eben auch daraus lernen können, damit wir geistlich wachsen und nicht da stehen bleiben, wo wir jetzt schon sind. Und damit Gott die Fülle seines Segens auch ausschütten kann. Manchmal, ne, also neuer Punkt, manchmal ist es vielleicht auch so, dass Gott uns testet und guckt, kann er uns mehr Aufgaben, mehr geben, als wir jetzt schon haben. Genau. Da zeigt sich also in schwierigen Situationen und im Umgang mit schwierigen Menschen oder uns, was wir meinen, welche Menschen schwierig sind für uns, da zeigt sich eben, ob wir stolz sind tatsächlich. Gut, was ist denn Gottes Weg? Wie sollen wir mit solchen Situationen und Menschen umgehen? Und da hatten wir ja schon gehört, da geht es um Demut. Also Gottes Weg ist stattdessen statt Stolz die Demut. Und da wollte ich euch auch noch mal fragen, was meint ihr denn, was ist Demut?
Das ist der Mut, zu seinen eigenen Schwächen zu stehen.
So was in der Art.
Jeder achtet den anderen höher als sich selbst.
Ja, die Bibelstelle hatte ich auch drin in der Predigt, jetzt nicht mehr, aber. Ja, genau. Also, ich wusste auch nicht so richtig, wie ich das definieren soll. Und habe dann einfach im Duden mal nachgeguckt. Und da stand, also, Demut bedeutet, man sieht die Notwendigkeit und will die Gegebenheiten hinnehmen. Das heißt also, ich ergebe mich den Gegebenheiten, anstatt sie zu verändern. Und das ist was, wo ich so, wenn ich das so lese, denke ich, boah, das ist jetzt wirklich das Letzte, worauf ich Bock habe. genau, und ich wollte noch mal sagen zur Demut, es gibt auch falsche Demut. Also so an dieses graue Maus-Denken oder graue Maus-Sein, wenn ich daran denke, dann und an so Sachen wie ich bin nichts wert oder ich kann nichts, diese Gedanken denke, dann hat das nichts mit Demut zu tun. Also selbst die Selbsterhöhung als auch die Selbsterniedrigung sind immer selbstzentriert und sind nicht das, was Gott unter Demut versteht. Da steht auch in Kolosser 3, Vers 12, ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen. Darum bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Also es heißt, von Gott geliebt zu sein und wertvoll zu sein und all diese Dinge, das schließt sich nicht aus mit Demut. Das kann beides nebeneinander bestehen. Und Johannes Hartel hat da so schön zu gesagt, Demut denkt weder gut noch schlecht von sich, sondern Demut denkt einfach nicht über sich nach. Genau. Und wie genau der Weg der Demut denn aussehen kann, da würde ich gerne mit euch zwei Beispiele aus der Bibel mal anschauen. Das eine Beispiel ist Josef, das andere ist David. Und genau, ich fange mal mit Josef an. Das war ja der Lieblingssohn von Jakob, wurde aufgrund von Neid seiner Brüder ja verkauft nach Ägypten. Und dort hat er sich als gottgefällig erwiesen. Er war dienstbereit, er war ehrlich, er war zuverlässig, er war hilfsbereit und hielt sich in der Verführung zum Ehebruch rein. Josef hat also sein Schicksal nicht selber in die Hand genommen, ne? Sondern er vertraute wirklich auf Gottes Hilfe. Er hat erkannt, dass alle Probleme im Plan Gottes waren. Dass alles, was ihm passiert ist, sei es jetzt irgendwie im Gefängnis zu sein, verkauft worden zu sein, all diese Dinge, die ja ziemlich krass sind, hat er angenommen und hat daran geglaubt, dass das Gottes Weg mit ihm ist. Und er klagte auch die, die ihm das angetan haben, nicht an. Also seine Brüder oder Potiphas Frau hat er nicht angeklagt, sondern er hat einfach weiter auf Gott vertraut. Und Gott konnte aufgrund dessen eben seinen vollen Segen freisetzen und hat ihn erhöht. Schlussendlich hat damit sein Volk gerettet. Genau, also das war das Beispiel von Josef. Und das zweite Beispiel ist, wie gesagt, David. David hat ja eine ziemlich krasse Ablehnung von seinem Leiter Saul erlebt. Also Ablehnung finde ich da noch zu milde ausgedrückt. Das war ja wirklich Hass, es war Verfolgung, es waren ja Mordgedanken oder Mordversuche von Saul. Und das ist schon krass, was der alles durchmachen musste. Und trotzdem ist er nicht bitter geworden. Er hat sich nicht selbst auch nicht selbst gerecht. Er hatte ja die Möglichkeit, Saul umzubringen, aber er hat es nicht gemacht. Er hat das wirklich in Gottes Hand gegeben und hat auf Gottes Zeitplan vertraut. Er wusste ja, dass er König werden würde. Aber er hat nicht gesagt, so jetzt nutze ich weiß, ich werde König und deswegen mache ich das jetzt und dann bin ich König. Und nein, er hat darauf vertraut eben, dass Gott das schon machen wird. Und da ist die Frage, wie reagieren wir denn auf Anklage, auf Verfolgung, Enttäuschung und Ungerechtigkeit? Decken wir die Sünden und Schwächen anderer auf oder decken wir sie zu? Und wie verhalten wir uns, wenn wir von geistlichen Vätern und Brüdern enttäuscht werden, wenn sie Fehler machen oder Schwächen haben? Das ist unser Test. Decken wir ihre Schwächen zu? Beten wir für sie? Stehen wir dennoch hinter ihnen und dienen wir ihnen? Oder gehen wir demütig hin und tun alles, um Versöhnung zu erreichen? Ja, das ist die Frage an uns. Johannes Hartel hat dann noch so ein paar Kennzeichen von Demut auch nochmal zusammengefasst. Die würde ich einfach nochmal kurz als Ergänzung mit reinnehmen, weil das einiges auch ziemlich gut zusammenfasst. Kennzeichen von Demut sind, man Der Mensch ist belehrbar und hört zu. Er weiß, okay, jeder hat nur einen Teil der Wahrheit. Der demütige Mensch ist fähig zu dienen und fähig einen anderen zu ehren, also jemanden höher zu achten als sich selbst. Er ist dankbar für Gutes, aber auch für Schlechtes. Er hört zu und ist vergebensbereit. Genau, also wenn wir das hören, wie demütige Menschen sich verhalten, dann ist das, finde ich, super herausfordernd. Und das zeigt eben auch, dass Nachfolge etwas kostet. Nachfolge ist nicht umsonst. Denn es kostet uns unser altes, bequemes Leben und unsere alten Gewohnheiten. Genau, also so viel zum Thema, wie Gottes Weg aussieht und ja, wie Demut aussieht. Wenn wir das alles gehört haben, ist es ja schön und gut, aber die Frage ist eben, wie können wir denn überhaupt demütig leben? Wie können wir Gottes Weg der Demut denn gehen? Und da steht in diesem kleinen Büchlein einiges dazu da. Das würde ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen zusammenfassend sagen. Okay, also der erste Punkt, der da drin steht, ist, entscheide dich gegen Stolz und für Unterordnung, weil du eben weißt, dass das verkehrt ist und selbstzerstörend. Und da können wir eben Gott auch bitten um Offenbarung, wo wir wirklich zu Stolz verleitet sind oder wo wir stolz waren oder sind. Also erster Punkt, entscheide dich gegen Stolz und für Unterordnung. Zweiter Punkt, nimm Jesus zum Vorbild. Ich meine, wer war demütiger als Jesus? Jesus war ganz Gott und hat sich trotzdem gedemütigt und ist ein Baby geworden. Also viel hilfloser geht es ja eigentlich nicht. Und er war auch demütig und ist gehorsam den Weg gegangen, den Gott für ihn vorhatte, und hat sich sogar am Ende eben kreuzigen lassen. Also er war gehorsam bis zum Tod. Das steht auch ganz schön in Philipper Kapitel 2. Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ungefähr die Zusammenfassung. Und weiter steht da auch, wie wir handeln sollen. Also in Philipper 2, 3 bis 4, Vers 3 bis 4 steht, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Ich habe sie doch drin, die Bibelstelle. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl des anderen im Blick. Und im Vers 14 bis 15 steht, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter der Welt. Genau, also erster Punkt, entscheide dich gegen Stolz und für Unterordnung. Zweiter Punkt, nimm Jesus zum Vorbild. Und dritter Punkt, vergib. Also vergib denen, durch die du vielleicht Mangel erlitten hast, durch die du dich für Stolz entschieden hast. Und gleichzeitig bitte um Vergebung, wo du selbst stolz warst, also gegenüber Gott, aber auch gegenüber anderen Menschen. Genau, also dritter Punkt, Vergebung. Vierter Punkt, lege stolze Haltung am Kreuz Jesu ab und ziehe das neue Kleid an, also Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Dazu steht in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus und seine Gesinnung in mir. Und in Lukas 9, Vers 23 steht, will jemand mir nachkommen, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie kann das denn aussehen, mein Kreuz auf mich oder das Kreuz auf mich zu nehmen, habe ich mich dann gefragt und habe das ein bisschen versucht zusammenzufassen, weil das hier immer, das Heftchen hat immer sehr viele Punkte. Also konkret könnte das aussehen, dass ich gegenüber anderen Menschen mein Recht haben müssen loslasse und nachgebe, dass ich auf Rache verzichte, dass ich positiv und aufbauend spreche und den anderen segne, statt ihn zu verfluchen. Dass ich bereit bin zu lernen, mich zu entschuldigen und Weisungen anzunehmen. aber auch gegenüber Gott, dass ich mich eben Gott gerne unterordne, dass ich wirklich immer Ja sage zu Gottes Wegen, auch wenn sie mir nicht gefallen. Und dass ich das Geschenk der Gnade annehme, weil ich weiß, dass alles, was ich bin und habe, von ihm kommt. Und insgesamt eben, dass ich dankbar werde, dass ich meine eigenen Grenzen und Schwächen annehme und nicht verstecke und falsche Haltung eben am Kreuz abgebe. Dazu muss man sagen, dass Demut ist jetzt nichts, was wir von jetzt auf gleich können oder wir sind stolz, wir nehmen das an und plötzlich sind wir immer demütig in jeder Situation oder was auch immer, sondern Demut ist eine Entwicklung, ist ein Prozess. Jesus nimmt immer mehr in uns zu und wir nehmen immer mehr ab. Gut, lege stolze Haltung am Kreuz ab. 5. Punkt, bitte Gott, Situationen zuzulassen, wo du Demut und Sanftmut lernen darfst. Bitte Gott, an deinem stolzen Herzen zu arbeiten. Finde ich auch einen richtig herausfordernden Punkt. Da können wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns das offenbart, wo wir wirklich stolz sind. Und gleichzeitig können uns aber auch andere Personen dabei helfen. Also ich kann andere darum bitten, dass sie Fürbitte für mich leisten. Ich kann andere darum bitten, dass sie mich oder denen erlauben auch, dass sie mich darauf aufmerksam machen können, wo ich vielleicht stolz bin. Also bitte Gott, Situationen zuzulassen, wo du das lernen kannst. 6. Punkt, bitte Gott, alle Bindungen abzuschneiden, die durch Stolz entstanden sind. Also löse dich von unguten Personen und Gruppen, aber auch von Minderwertigkeit. Wie es immer ist, man kann von beiden Seiten vom Pferd abfallen, nicht nur von Minderwertigkeit, sondern auch von falscher Stärke und von Machtkämpfen. Also bitte Gott, alle Bindungen abzuschneiden, die durch Stolz entstanden sind. Und 6. Punkt, nimm im Glauben an, dass dein alter, stolzer Mensch mit Jesus am Kreuz gestorben ist. Also dieses Bejahen und Glauben daran, dass der stolze Mensch in mir schon tot ist, dass ich mit Jesus auferstanden bin und dass Jesus und seine Demut schon in mir lebt. Genau. Voraussetzung für alle Punkte ist im Prinzip, dass wir eng mit Jesus leben und dann kann Jesus uns aufmerksam machen, kann uns verwandeln. Und zum letzten Punkt meiner Predigt noch, nachdem wir jetzt gehört haben, wie das konkret aussehen könnte, demütig zu leben, möchte ich noch die Folgen von Demut. Wir hatten die Folgen von Stolz und ich möchte noch mal was zu den Folgen von Demut sagen. Also ich habe schon bereits erwähnt, die Folge von Demut ist eben geistliches Wachstum und dass wir Gottes Fülle, Gottes vollkommenen Segen erfahren können, dass wir mehr Segen in unserem Leben haben können. Auch dass Gott uns vielleicht was Größeres anvertraut als das, was er uns schon anvertraut hat. Aber letztendlich ist eben auch alles, was ich zu den Folgen von Stolz genannt habe, kann man ins Positive umwandeln. So ist nicht mehr Streit und Wettkampf und Kämpfe sind dann nicht mehr da, sondern Frieden und Einheit. Es ist nicht mehr Einsamkeit da, sondern Gemeinschaft. Ist auch nicht mehr Streit da, sondern Freude kann man auch dafür einsetzen. Und auch das, was uns der Stolz eigentlich vermittelt, der Erfolg zum Beispiel, den kriegen wir, wenn wir demütig sind. Denn Gott ist derjenige, wenn wir uns erniedrigen, wird Gott uns erhöhen. Wir können glauben und wir können in engerer Verbindung zu Jesus leben. Und last but not least, in Matthäus 11, Vers 28 und folgende steht, kommt alle zu mir, die ihr euch plagt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wenn ich demütig lebe und weiß, ich bin von Gott geliebt, egal was passiert, Da muss ich Gott nichts vormachen. Da muss ich nicht versuchen, durch eigene Anstrengung Anerkennung und Liebe und so zu bekommen. Dann kann ich auch in meiner Schwachheit und in meinen Abgründen vor Jesus sein und muss eben nicht mehr beweisen, wie toll ich bin. Und dann finde ich Ruhe für meine Seele. Also letzter Punkt, Demut führt dazu, dass ich Ruhe habe, dass ich ja, Frieden habe. Ja, genau. Das waren jetzt so viele Punkte und so viele Sachen, dass ich auf ein Fazit verzichten möchte. Genau.